Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und an meiner Seite ist heute Florian. Hallo Florian.
Hallo Christian, freut mich wieder dabei zu sein. Hallo alle.
Ja, hallo alle, sagt der Florian schon, weil wir haben heute einen Gast, den Simon. Hallo Simon.
Hallo Christian, ich freue mich auch, heute hier zu sein.
Ja, schön, dass du es geschafft hast. Du bist jetzt zum ersten Mal hier im Podcast, deswegen sag uns doch mal, wer du bist, was du so machst und wie du zur Börse kamst.
Ja, genau. Also ich bin auf X unter dem Namen Top Secret Stocks unterwegs und der Name sagt es schon eigentlich wirklich oder bringt es besser gesagt auf den Punkt. Ich schaue mir wirklich Unternehmen an, die jetzt nicht so dem Mainstream bekannt sind, vor allem auch primär Wachstumsunternehmen, und da investiere ich auch wirklich gezielt und tätige unterschiedliche Branchenanalysen, schaue mir viele Unternehmensberichte an, in denen diese Unternehmen tätig sind in diesen Branchen. Und dann versuche ich schon 2-3 Jahre früher in diese Unternehmen zu investieren, wie zum Beispiel in eine AST Space Mobile oder in eine Rocket Lab. Die waren vor 5 Jahren noch relativ unbekannt und heute berichtet wirklich jedes Blatt davon. Und auf X sind auch wirklich, ist jeder Beitrag gefühlt schon über diese Unternehmen. Und im Aktionär sind es natürlich auch schon sehr heiß gelaufen. Und genau, das ist die Strategie, frühzeitig auf Wachstumsunternehmen zu setzen und dann mit maximal Rendite oder sogar auch mit Tenbaggern dann rauszugehen. Und so bin ich auch zur Börse gekommen. Ich bin damals vor 8 Jahren habe ich gestartet und bin dann so richtig reingerutscht in diese Wachstumsstory bei dem Thema SPAC-Börsengänge. Und da hat das Ganze angefangen mit Nikola Motors. Die sind auch an Börse gekommen über so ein SPAC-Vehikel. Und da hat sich natürlich herausgestellt, dass der CEO damals natürlich in vielen Bereichen die Investoren angelogen hat und natürlich auch verurteilt worden ist. Aber da konnte man relativ gut Geld verdienen mit diesen Unternehmen, die dann aus diesen Specs hervorgegangen sind. Und ja, und da waren natürlich auch einige Perlen dabei, die bis heute in Anführungszeichen überlebt haben. Und in einen Großteil von diesen Unternehmen bin ich aktuell investiert.
Ja, das ist ja mal eine ganz andere Ecke, die wir hier so häufig gar nicht hören. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, welche Aktien du dir sonst anschaust. Das ist ja schon eher abseits von Microcaps, oder? Die Aktie, die du uns heute mitgebracht hast, ist definitiv ein Microcap, aber du schaust schon auch auf größere Aktien.
Genau, also die Aktie wirklich heute ist natürlich ein Sonderfall, aber sonst schaue ich mir so Unternehmen an im Bereich von 250 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Das ist so die Größenordnung, genau.
Ja, kann man schon eher sagen, Small Cap, Mid Cap, das ist wahrscheinlich eher so dein Bereich, wo du dich zu Hause fühlst. Jetzt hast du gerade so das typische Stichwort gesagt, wo ich eigentlich immer draufstütze, Tenbagger. Ist das so ein Fokus, auf den du wirklich so dich spezialisierst, dass du sagst, du willst eine Aktie finden, die sich verzehnfacht? Weil für mich klingt das immer so, als ob man dann vielleicht einfach die falsche Lupe nimmt und bewusst eine Aktie hält, bis sie zum Tenbagger wird und dann nicht irgendwie zu sehr auf die Bewertung schaut. Oder wie betrachtest du das Thema Tenbagger?
Genau, also mit den Tenbaggern ist es natürlich meistens so, damit eine Aktie ein Tenbagger wird, braucht es teilweise ein Jahrzehnt oder sogar 2 Jahrzehnte Zeit, damit sich das Unternehmen ja wirklich entwickeln kann, wie zum Beispiel eine Amazon, Google zum Beispiel, ja. Also das ist natürlich, dass die ja mal einen riesen Markt macht. Und ich versuche dann wirklich Unternehmen oder Wachstumsunternehmen zu kaufen in Branchen, die zukünftig gehypt werden könnten, wie zum Beispiel jetzt beim Thema Weltraum. Da ist ja aktuell der Hype ziemlich groß, weil SpaceX auch noch an die Börse kommt. Und das habe ich mir schon vor 5-6 Jahren gedacht, dass dieser Hype mal irgendwann kommt, weil es wurde ja am Anfang wurden Cannabis-Aktien hochgepusht. Dann kam der Wasserstofftrend und dann die Spikes und das ging immer so weiter. Und diese ganzen Hypes, das sind alles Bereiche oder Branchen, die irgendwann am Markt Aufmerksamkeit bekommen und gepaart mit natürlich großen Buzzwords natürlich tollen medialen News kann natürlich die Aktie dann exorbitant erstmal steigen. Und so ist es jetzt auch zum Beispiel bei diesen zwei, bei AST Space Mobile und bei Rocket Lab passiert.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob du glaubst, dann auch so ein bisschen Momentum Trading zu machen. Also erstmal Momentum und dann mal schauen, was wird davon längerfristig stabil bleiben und das halten oder längerfristig wachsen? Oder also du gehst erstmal rein und guckst mal, wie es läuft und dann filterst du, oder?
Genau, ich schaue mir natürlich von, wenn wir uns jetzt gerade auf den Space-Sektor fokussieren, dann gibt es ja wirklich viele Startups, die verschiedene Branchen bedienen, Satelliten ins All schießen, Raketenstarts, Solarpaneele. Und die schaue ich mir wirklich alle einzeln an. Natürlich auch die Gründer, wie die das Unternehmen geleitet haben, ob sie ihre Versprechungen eingehalten haben, ob sie ihre Ziele erreicht haben und was die zukünftigen Marktaussichten sind, den Total Addressable Market und dann noch in Verbindung zu Regierungsaufträgen, da kann man auch noch den roten Faden ziehen. Und wenn diese Punkte, wenn man die alle abgehakt hat, dann kann man schon so ein bisschen antizipieren, dass da irgendwann etwas Großes entstehen könnte. Und bei so einer Rocket Lab ist es ja wirklich auch, gerade als Beispiel, wenn man das nimmt, der Fall, das ist wirklich das Unternehmen nach SpaceX, was frequently, sage ich jetzt einfach mal, die meisten Raketenstarts abliefert mit einer sehr, sehr hohen Erfolgsquote. Und das begeistert halt die Börse. Und ich bin da halt persönlich auch erstmal sehr groß investiert, aber versuche natürlich auch, dann auch Teilgewinne mitzunehmen, um das Risiko dann zu minimieren und dann dieses Kapital dann wieder in die nächsten Wachstumsaktien zu stecken, um damit dann Profit zu erzielen.
Würdest du denn sagen, dass deine Analyse bei Aktien sich mehr auf das Geschäftsmodell und den potenziellen Hype, der damit einhergehen kann, bezieht, oder machst du auch viel quasi klassisches Valuation, also klassische Valuation Work, wo du mit Spreadsheet arbeitest oder zum Beispiel Discount Cashflows machst? Also wo ist dein Fokus bei der Analyse?
Also mein Fokus ist immer zuerst, ich schaue immer zuerst auf den Total Addressable Market. Das ist mir immer ganz wichtig, welche verschiedene Branchen kann das Unternehmen bedienen, und je mehr Branchen, desto besser. Und klassische Valuation Models mache ich jetzt erstmal nicht so mit Excel, aber ich schaue natürlich schon auf die Bewertung. Also die Unternehmen müssen auf jeden Fall schon Umsätze erzielen oder sie müssen sehr, sehr gute Umsatzprognosen haben, müssen auch in Richtung zur Profitabilität schwimmen. Das ist mir auch ganz wichtig, weil dann, wenn ich diesen Blick nicht hätte, dann könnte ich auch gleich in Penny Stocks investieren, wo halt immer konstant neues Kapital reinfließt, wo immer wieder neue Aktien ausgegeben werden müssen. Also ich habe schon meine Investmentprinzipien und die versuche ich auch strikt einzuhalten. Und Umsatzprognosen, das ist mir auch ganz wichtig, dass der Nettoverlust geringer wird. Die Margen auch spielen auch eine große Rolle. Also es spielen einige Kennzahlen doch eine sehr große Rolle bei diesen Investments.
Wenn du Kennzahlen ansprichst, ich hatte gestern mit jemandem, den du, glaube ich, auch kennst, der heißt Tenbagger Aktien auf Twitter, habe ich über Rocket Lab mal kurz geschrieben.
Genau.
Und habe mir nur gemeint, also der hat ja einen Riesenerfolg gehabt. Also ich glaube, das ist für den ein 20-fach oder mehr sogar, ich weiß es gar nicht genau. Und die Aktie wird ja momentan mit dem 80-fachen Umsatz bewertet. Wie siehst du das? Du hast ja gesagt, du bist jemand, der auch Gewinne mal mitnimmt. Ist das so eine Aktie, wo du auch sagst, okay, die ist vielleicht etwas entkoppelt mittlerweile von den realen Erwartungen, oder bist du da nach wie vor super optimistisch?
Ja, ich bin da ehrlich gesagt zweigeteilter Meinung. Also Tenbagger Aktien ist auch wirklich sehr, sehr, sehr früh eingestiegen und hat das Potenzial natürlich auch erkannt. Und dieser Hype wird es natürlich total angefacht durch den SpaceX IPO, aber nicht nur Rocket Lab, da gibt es ja auch Firefly, das ist auch dann so der nächste Konkurrent. Und das ist dann eine ganz große Kettenreaktion einfach. Aber wenn man jetzt wirklich nüchtern auf die Zahlen schaut von Rocket Lab, dann ist natürlich die Aktie heillos überbewertet. Mhm. Aber die Investoren schauen einfach jetzt halt erstmal auf die Story und auf die News und auf die operativen Milestones. Und das Unternehmen liefert halt aber auch einfach von den Verträgen her ab. Also man hat jetzt auch kürzlich einen der größten Aufträge bekommen. Der Unternehmensgeschichte ist wirklich sehr eng mit der US-Regierung und mit dem DoD verknüpft und baut da jetzt wirklich oder hat eine sehr große Regierungsnähe. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, ist natürlich die Bewertung exorbitant. Und ich habe schon Gewinne mal mitgenommen am Anfang, wo die Aktie so bei, ich weiß gar nicht, bei 40 Euro stand. Aber ich hätte natürlich auch nicht gedacht, dass es in so kurzer Zeit die Aktie über 100 US-Dollar oder knapp an 100 US-Dollar drankommt. Ja. Das ist einfach nur Wahnsinn. Aber wenn man sich jetzt das Unternehmen anschaut, welche Märkte es zukünftig bedienen kann, wird da natürlich noch weiterhin eine große Fantasie sein. Und deswegen mit dem SpaceX IPO könnte natürlich dann auch der Kurs noch in diesem Jahr weiter steigen.
Ja, spannend. Ich sage ja immer, ich bin Ex-Basketballspieler, jetzt mittlerweile aufgrund meiner Größe habe ich dann irgendwann gesagt, okay, Basketball ist vielleicht nicht mehr ganz mein Ding. Aber da hieß es immer, wer trifft, hat recht. Also wenn du Alleingänge machst und am Ende, wo der Ball in den Korb geht, dann hast du recht. Und in dem Fall, wenn die Aktie, wenn ihr damit Gewinne erzielt, dann habt ihr offenbar auch recht. Also diese Herangehensweise, so auf Makroentwicklung zu schauen, auf Megatrends zu schauen und von da an ausgehend sich Investment-Cases zu entwickeln, also wo könnte der nächste Hype entstehen? Okay, für mich in Ordnung. Wenn es klappt auf Dauer, dann ist das wunderbar, obwohl es halt ganz weit weg ist von dem, was ich normalerweise mache. Aber Wir pitchen ja heute hier auch nicht Rocket Lab, beziehungsweise du, sondern du hast uns eine Aktie mitgebracht, von der wir vielleicht dann auch ein bisschen mal jetzt ablesen können, wie du investierst und ob das zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Also Simon, jetzt für dich, Bühne frei, was sonst hast du uns heute mitgebracht?
Genau, also du hast ja wirklich gerade schon den Übergang wirklich super eingeleitet. Ich habe mich ja auch die letzten Wochen und Monate primär auf Space-Aktien fokussiert. Aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, das Thema Data Center ist super aktuell. Und mit der Nebius Group oder mit IREN oder mit Cheaper Mining und wie sie alle heißen, sind natürlich Data Center oder KI-Rechenzentren wirklich in aller Munde. Und die große Frage ist, diese ganzen Rechenzentren müssen natürlich auch mit Strom versorgt werden. Und ja, dahingehend benötigen diese Unternehmen auch Energie. Und die große Frage ist, welche Unternehmen können diese Energie liefern? Und da bin ich wieder auf die Idee gekommen, jetzt vielleicht ein paar Jahre früher schon mich umzuschauen, wer könnte da der Schaufelverkäufer in diesem Zusammenhang sein? Und ich bin auf das Unternehmen gestoßen, das nennt sich Powerbank. Ja, das stelle ich heute vor mit dem Tickerkürzel SUUN. Ja, und das habe ich jetzt kürzlich mir ins Depot gelegt und das kann ich wirklich schon so als langfristiges Investment bezeichnen, da das Unternehmen wirklich einen strategischen Wandel durchlaufen hat. Es ist auch hat auch ein kleines Rebranding gehabt, denn historisch gesehen war es so ein klassischer Entwickler und EPC-Dienstleister, also Engineering, Producement und Construction. Das bedeutet halt, dass sie Standorte suchen, Genehmigungen sich einholen, Solaranlagen bauen und dann an Investoren verkaufen. Aber das Spannende ist jetzt, und das ist mal auch mein Investment Case, das Unternehmen wandelt sich so ein bisschen hin von einem reinen Produktentwickler, der Solarparks baut und verkauft, was natürlich einen einmaligen Gewinn erzielt, zu einem Independent Power Producer, IPP. Das heißt, anstatt Projekte nach Fertigstellung zu verkaufen, behält Solarbank beziehungsweise jetzt Powerbank diese eigenen Anlagen im eigenen Bestand, um langfristige und wiederkehrende Einnahmen aus dem Stromverkauf zu generieren, anstatt halt nur die ehemals einmaligen Verkaufserlöse zu erzielen. Und das macht halt die Einnahmen für das Unternehmen einfach stabiler, bindet aber auch gleichzeitig viel Kapital. Das könnte als natürlich auch als eins der Risiken genannt werden. Und was wirklich auch spannend ist, dass das Management-Team wirklich zusammen über 100 Jahre an Branchenerfahrung verfügt. Und wie zum Beispiel hier der CEO Richard Liu, der hat 26 Jahre Erfahrung im Energiebereich, der COO Andrew Van Dorn, 29 Jahre im Solarbereich, CFO Sam Sun, 16 Jahre im Finance-Bereich auch noch. Und es gibt auch natürlich auch andere Boardmitglieder, die noch einen beeindruckenden Track-Record haben. Und die Expertise wird in dem Zusammenhang natürlich auch noch durch ein breites Netzwerk an namhaften Kunden und strategischen Partnern untermauert. Und zu denen zählen unter anderem Unternehmen wie Honeywell, Swells, die Royal Bank of Canada, aber auch staatliche Organisationen. Und ja, wie gesagt, die Investment-These lautet einfach, das Unternehmen möchte auf wiederkehrende Einnahmen setzen. Durch den Wandel zum IPP soll das Geschäft einfach weniger zyklisch sein. Und statt einmaliger großer Projektverkäufe sollen stetige Einnahmen aus Stromverträgen fließen, also zum Beispiel die oft über 20 Jahre laufen. Und meiner Meinung nach könnte das Unternehmen auch oder hat das Unternehmen auch Potenzial für eine Neubewertung, denn Es vollzieht auch so eine strategische Ausrichtung zu Rechenzentren. Ja? Zum Beispiel jetzt vor wenigen Tagen hat Powerbank jetzt angekündigt, ein neues 5-Megawatt-Projekt für ein dezentrales Solar- und Batteriespeichersystem in New York zu bauen. Also da ist natürlich schon auch dieses Buzzword Data Center da. Und da ist jetzt auch diese Frage, ob das gelingt. Ja? Da das Unternehmen ist noch wirklich nicht so bekannt, läuft unter dem Radar. Aber ich habe mir die Frage gestellt, kann das Unternehmen jetzt auch diese, in Anführungszeichen, Buzzwords wirklich verwirklichen?
Und genau, das ist ja eine wichtige Frage für mich. Was unterscheidet denn diesen Energieproduzent von anderen, die vielleicht nicht diesen Fokus haben mit den Datenzentren? Also wo sehen wir das konkret in den Operations?
Genau, also wo sehen wir das konkret in den Operations? Also das ist das große Problem bei Powerbank, dass sie noch wirklich noch nicht so viel Verbindungen haben oder noch keine konkreten Aufträge an Land gezogen haben, die mit Datacentern zu tun haben. Es gibt halt nur diese kleinen Aufträge, wie zum Beispiel der gerade genannte Auftrag, dieses 5-Megawatt-Projekt in New York für dieses Batteriespeichersystem, aber konkrete Aufträge wirklich zum Bau oder zum Betrieb von Rechenzentren sind noch nicht da. Oder ich habe jetzt keine nennenswerten gefunden. Ja. Und das stellt für mich natürlich schon ein Problem dar. Und da muss natürlich der CEO oder das Management, die müssen natürlich dann liefern, um dem gerecht zu werden. Und bisher steht da meine These folgendermaßen aus, dass das Unternehmen natürlich auch versuchen möchte, Aufmerksamkeit zu gewinnen am Markt und natürlich diese Buzzwords jetzt natürlich auch strategisch klug mit einbringt. Aber was natürlich auch in meine Investmentthese mit einfließt, ist halt dieser Bereich in diese Weltraumanwendungen. Das fand ich wirklich super spannend. Da haben sie ja, oder da, ja, da, da kooperieren sie ja mit einem Satellitenunternehmen und wollen jetzt natürlich auch im Bereich Space große Solarprojekte hier Space Data Center, da wollen sie drin involviert sein.
Okay, jetzt muss ich ja nochmal kurz nachfragen. Also hast du das Gefühl, du hast ja gesagt, es ist Teil der Strategie, jetzt diese Buzzwords auch mit einzubringen. Glaubst du, es geht da primär darum, dass sie vielleicht von einem gewissen Hype profitieren und dann günstiger Kapital aufnehmen? Weil machen wir uns nichts vor, diese Unternehmen brauchen ständig Kapital, von außen auch tatsächlich. Aber gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Oder geht es wirklich darum, dass sie in der Form der Ansprache jetzt bewusst irgendwie Datencenter an sich heranziehen wollen? Also was glaubst du, wo ist der Fokus? Eher diese Story zu verkaufen, diese Equity-Story zu verkaufen und davon zu profitieren oder wirklich konkret Datencenter als Kunden zu gewinnen?
Also ich glaube, ich bin der Meinung, dass es erstmal in Teil jetzt alles funktioniert. Sie haben sich jetzt wirklich, wie gesagt, von dieser historischen Position aus, von diesem klassischen Entwickler und EPC-Dienstleister möchten jetzt erstmal den Wandel vollziehen zu diesem IPP-Dienstleister. Und allein das ist natürlich schon eine Mammutaufgabe, meiner Meinung nach. Und zusätzlich dann auch noch Datacenter ins Spiel zu bringen, da würde ich dem Management empfehlen, einen Schritt zurückzugehen und sich mal wirklich auf das Kernprodukt zu empfehlen.
Warum gibt es denn diesen Wandel eigentlich? Oder gibt es dafür eine logische Begründung, dass sie diesen Wandel hinlegen? Weil das machen ja auch nicht so viele in dem Bereich, diesen so einen heftigen Strategiewechsel quasi einzuschalten.
Ja, also man möchte natürlich auch höhere Margen haben. Das ist natürlich ein Grund. Ja. Oder natürlich auch höhere Umsätze erzielen. Das sind natürlich die Gründe oder das möchte das Unternehmen natürlich auch verwirklichen.
Und in dem neuen Bereich gibt es jetzt höhere Margen dann im Vergleich zu dem Entwicklergeschäft, das sie vorher
das Unternehmen gibt an, höhere Margen oder höheres Wachstum zu erzielen, die Margen zu erhöhen und die Aufmerksamkeit neuer Investoren auf sich zu lenken und dann vielleicht noch mögliche Investitionen zu bekommen.
Wachstum sieht man da ja oder sollte man ja auf jeden Fall da sehen. Es ist ja prognostiziert ein höherer Energiebedarf bis, glaube 30% für die nächste Dekade insgesamt in den USA, vor allem dadurch getrieben. Ich fand den Pitch auf den ersten Blick deshalb interessant, weil ich beruflich zwar nicht direkt, aber indirekt Kollegen auch in dem Bereich tätig sind, wieder sehr indirekt als Zulieferer. Und die haben erzählt, dass diese Data Center oft, also denen war nicht bekannt, dass die viel mit solarbetriebenen Powerplants laufen, also dem bisherigen Geschäftsmodell von Powerbank. Allerdings haben viele oder alle Batteriespeicher vor Ort. Allerdings ist das meistens nur so als Notlösung für wenige Sekunden, vielleicht für eine halbe Minute, bis der Generator angesprungen ist, falls der Strom ausfällt. Deshalb habe ich mich dann gefragt, geht es dann mehr um Batterie-Powerbanks nur? Also ja, Batterie-Speicherstation, diese sogenannten BESS hier, Battery Energy Storage Systems. Oder geht es teilweise auch darum, wirklich einfach mit grüner Energie diese Datacenter zu speisen? Da habe ich auch zumindest in der Kürze der Zeit, wo ich mich jetzt damit befassen konnte, konnte ich da nichts direkt von dem Unternehmen dazu finden.
Also in dem Bezug wollen Sie sich natürlich ja zwei Geschäftsbereiche aufbauen. Einerseits dieses BESS, natürlich auf der anderen Seite auch grüne Energie. Sie sind ja auch wirklich in diese Community-Solarprojekte involviert, wo ja Leute wie wir dann ja auch den Strom dann von unseren Dächern irgendwie beziehen können und natürlich auch anteilig da Rabatte drauf bekommen. Also ich glaube, dass sie da auf zwei Füßen stehen möchten.
Jetzt gerade mal eine Nachfrage zu dem Space-Thema. Was haben Sie denn da vor oder was ist denn da der Gang? Weil wir haben jetzt hier sehr viel, finde ich, ist bei dieser Aktie los. Du hast das Thema KI wird da genannt, da wird Datencenter genannt, dann wird Space genannt und sowas. Aber wo ist denn jetzt wirklich die Verknüpfung, die konkrete Verknüpfung mit dem Space-Bereich? Ich habe versucht, das nachzuvollziehen. Es klang dann für mich auch etwas logischer als diese Datencenter-Fokussierung, aber vielleicht kannst du uns das nochmal darstellen.
Ja, also Sie arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das mit dem Unternehmen Orbit AI. Und dieses Unternehmen hat wirklich das große Ziel, ja, Datacenter im Weltraum zu installieren. Und da sind sie dran beteiligt und haben ja die Stromversorgung sowie das Kühlsystem für diesen Satelliten, diesen ersten Prototyp, haben sie jetzt entwickelt. Genau. Das ist so jetzt das erste, die erste Validierung ihrer Technologie.
Okay. Ja, jetzt muss ich trotzdem noch, was hat denn theoretisch der Solarbetreiber wirklich für einen Vorteil davon, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten?
Das ist eine gute Frage. Also der Solarbetreiber, diese ganzen Solarparks und so, die haben ja irgendwann eine Kapazitätslimit. Und da ist natürlich Powerbank, könnte natürlich an erster Stelle stehen, dann ja noch zusätzliche Energie einzuspeisen. Das habe ich als ersten Punkt jetzt gesehen, in welchen Bereich dann Powerbank treten könnte, um hier die Lücke zu schließen.
Okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie so der langfristige Gedankengang, dass sie auf einmal irgendwie, keine Ahnung, sagt der Begriff Dyson-Sphäre oder Dyson-Swarm was, das ist nicht irgendwie so der Gedanke, wo man irgendwie um die Sonne herum tausende von kleinen Satelliten und mit, die nur zur Stromgenerierung eigentlich gedacht sind, kreisen lässt. Also was ist denn da die Fantasie? Weil ich habe es nicht ganz verstanden, als ich mir durchgelesen habe.
Also sie wollen quasi, sie wollen sich beteiligen an diesem großen Hype, diesem Space-Hype. Und aber da liefern sie halt nur sie liefern halt die Infrastruktur, ja, die Thermalkontrolllösungen für diese weltraumbasierten Rechenzentren. Und das ist schon ziemlich interessant, weil natürlich braucht es auch Player, die als Schaufelverkäufer in Anführungszeichen diese Infrastruktur liefern. Und aber das ist natürlich noch eine Art, kann man natürlich auch noch als Art Pilotprojekt bezeichnen. Und deswegen gilt es natürlich auch noch von dem Partnerunternehmen. Das muss ja natürlich noch regulatorische Genehmigung erholen. das ist natürlich alles noch sehr, sehr vage, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich bin im Thema auch gar nicht drin. Jetzt musst du mir sagen, was ist denn der Vorteil theoretisch von diesen Datencentern im Weltall? Ich meine, ich hätte irgendwas bei Jeff Bezos, hätte ich auch irgendwie mal einen Kommentar oder so gelesen dahingehend. Aber klär mich auf, warum macht man das? Warum ist das überhaupt ein Thema?
Also ich bin jetzt auch kein hier Solarindustrie-Experte natürlich, aber ich habe jetzt auch gelesen, Musk möchte das machen, Bezos möchte das machen, aber ich habe jetzt noch andere prominente Investoren gelesen, die Datacenter im Weltraum installieren möchten, weil einfach die Landflächen auf der Erde in Anführungszeichen begrenzt sind. Und man im Weltraum halt direkt an der Quelle der Sonnenenergie ist und so die Energie dann durch diese Datacenter wieder auf die Erde zurückzustrahlen. Aber natürlich ist der Aufbau dieser ganzen Infrastruktur im Weltraum ein wirkliches Milliardenvorhaben. Und deswegen für mich jetzt erst auch mal, es ist einfach noch nicht, also man kann es noch nicht so in Hand fassen, diese ganze Thematik.
Gut, es gibt ja schon mal einen Faktor, das ist ja fast schon eine Binsenweisheit. Solarenergie hast du im All den ganzen Tag über, tatsächlich.
Genau.
Also das ist schon der Unterschied im Vergleich zur Erde. Vielleicht ist das eine Komponente, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Experte, was dieses Gebiet angeht.
Ich könnte da noch eine Komponente, sorry, fürs Reingrätchen, wahrscheinlich beifügen. Es ist ja sehr kalt da im All und diese AI-Chips, die entwickeln eine enorme Hitze und es ist sehr schwierig, die zu kühlen. Da braucht man auch andere Technologien, als man sie vorher verwendet hat und das braucht jede Menge Energie. Und wenn es schon sehr kalt ist, dann könnte das einfacher sein. Also das ist, denke ich, auch ein Punkt, der da reinspielt.
Ich würde trotzdem gerne mal die Unit Economics von diesen Plänen sehen, auch wie sich das rechnet. Also, oder über welchen Zeitraum sich das rechnet. Also, es klingt für mich noch sehr, sehr fern. Aber deswegen, für mich jetzt die Frage aus deiner Perspektive, Simon, ist das alles eher wirklich operative Gedanken, die wir ernst nehmen müssen, die wirklich von dem Unternehmen jetzt sehr bald umgesetzt werden? Oder geht es vielleicht auch wirklich darum, frühzeitig in dieser Story-Entwicklung mit drin zu sein und davon auch zu profitieren? Weil auch zum Beispiel Rocket Lab, die haben letztens verwässert, aber das ist so gut wie gar nicht aufgefallen in der Verwässerung, weil sie halt zu einem sehr hohen Aktienkurs, ich glaube, 1 Milliarde oder so eingenommen haben oder sowas. Aber das ist kaum mehr aufgefallen in der Verwässerung. Deswegen kann das ja schon von Vorteil sein.
Ja, natürlich. Und ich habe es ja auch schon vorher erklärt, das ist ja auch genau meine Investmentthese. Ich werfe mich natürlich auch auf so Unternehmen, wo solche Buzzwords natürlich auch dabei sind. Und wenn die populär werden, dann könnte natürlich auch eine Kursvervielfachung bevorstehen. Und das sind halt die Hauptgründe für mein Investment. Das erstens natürlich ist es ein sehr nachhaltiges Investment. Es hat was mit Solar zu tun, Community Solar. Es ist wirklich spannend, weil das Unternehmen einen Wandel vollzogen hat, ein wirklich tolles Management-Team hat mit einer großen Erfahrung und jetzt aber auf so einen kleinen Hype-Train aufspringt mit Datacenter, Rechenzentren, Space-Datacenter. Und davon könnte man natürlich auch als Anleger kurzfristig profitieren. Langfristig natürlich muss man wirklich auf die Execution schauen. Kann das Management seine Ziele einhalten? Kann es wirklich konkrete Verträge mit Rechenzentrenbetreibern abschließen oder kann es auch konkrete Verträge für den Bau von Rechenzentren abschließen? Das sind alles so Fragen, die noch offen sind und deswegen ist es natürlich auch gleichzeitig hochspekulativ und diese geringe Marktkapitalisierung kann natürlich extreme Kursausschläge zur Folge haben. Das hat man jetzt die letzten 2 Wochen auch gesehen. Es geht da 10% hoch, 10% runter. Und spannend ist ja auch, dass jetzt hier Powerbank angekündigt hat, überschüssiges Bargeld in Bitcoin zu investieren, um sich so gegen um sich gegen die Inflation abzusichern. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich für ein Solarunternehmen jetzt hier, sich mit Bitcoins abzusichern. Aber das passt irgendwie gerade, das passt zu diesem Datacenter, zu diesem Space-Hype, kommt jetzt auch noch Bitcoin dazu. Und ich als Investor frage mich jetzt macht es Sinn, ob das Management jetzt mit Bitcoin spekuliert oder sollte das Management lieber das Geld in neue Solarparks stecken oder in das eigene Wachstum? Und da bin ich dann auch wirklich skeptisch oder an dem Punkt, wo ich sage, okay, da muss man dann auch die Risiken abwägen und fragen, ob das Ganze nicht dann keine Luftnummer ist, aber ob das wirklich sinnvoll ist, diese Entscheidung des Managements.
Ja, verständlich. Du hast das Unternehmen als vertikal integriert beschrieben. Das ist ja auch nachvollziehbar. Du hast uns auch gerade schon beschrieben, wo die Vorteile drin liegen, dass du nicht nur diese Entwicklung machst, sondern danach auch von den langfristigen Stromverträgen profitierst. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen durch das Risikoprofil führen? Und warum machen das vielleicht nicht auch andere Solarentwickler genauso?
Genau, also man kann sich quasi Powerbank wie so eine Art Immobilienkonzern für die Energiewelt vorstellen. Und man sucht sich nicht nur das Grundstück und baut ein Haus, sondern vermietet die Wohnung auch danach auch selbst. Also das ist quasi dieser Stromverkauf als IPP, anstatt das fertige Gebäude sofort zu verkaufen. Und das sichert halt jeden Monat eine stabile Miete. Und so agiert halt Powerbanks, die entwickeln halt erstmal, das ist das Development, also das geht wirklich von der Standortakquise über Genehmigungen bis hin zur Sicherung von staatlichen Förderungen. Danach geht es in einem zweiten Punkt zum EPC, zum Engineering, Producement und Construction. Das heißt, Powerbank übernimmt hier wirklich die Planung, den Einkauf der Komponenten und den eigentlichen Bau der Anlagen. Dann geht es in einem dritten Schritt zu O&M, zu Operation and Maintenance. Das heißt, das Unternehmen kümmert sich um die Überwachung und Wartung der fertigen Kraftwerke. Ja, und dann als letzten Schritt kommt dieser schon jetzt mehrmals angesprochene IPP. Als letzter Schritt, also der Besitz und Betrieb, und das ist halt der Kern der Strategie. Durch den Eigenbesitz von den Solar- und Batteriespeicheranlagen will das Unternehmen halt wiederkehrende Umsätze erzielen und durch den Verkauf von Strom an Versorgungsunternehmen, aber auch an Industriekunden und Haushalte. Und es ist natürlich jetzt schon der Fall, dass hier Powerbank natürlich durch diese vertikale Integration schon ja ein höheres Risiko natürlich auf sich nimmt, weil es natürlich eine hohe Kapitalintensität mit sich bringt. Das heißt, man ist auch abhängig von Finanzierung, von Lieferketten, aber auch von regulatorischen Hürden, Genehmigungen, aber auch Netzanschlüssen. Und wenn halt Projekte scheitern, dann wirkt sich das so ein bisschen auf die gesamte Kette aus. Und größere Player, jetzt wie zum Beispiel NextEra oder Enel, die fokussieren sich oder die spezialisieren sich so, um halt ihre Risiken zu minimieren und halt Skaleneffekte wirklich in einem Segment zu nutzen, anstatt halt alles zu steuern. Und diese Unternehmen, die sourcen auch Teile aus, um halt flexibler zu bleiben. Und das ist halt das Risiko von Powerbank, halt wirklich alles aus einer Hand zu entwickeln und dann auch zu betreiben. Ja, kann natürlich auch Erfolg haben, ja. Wenn es gelingt, kann es zu höheren Margen führen und das ermöglicht dann halt wiederkehrende Einnahmen. Genau, also es ist ein zweischneidiges Schwert.
Verstehe.
Also du sagst, der Vorteil sind, durch die Integration spart man Zulieferer, spart man Margen von Zulieferern, von anderen Geschäftspartnern, ist also im Zweifel profitabler. Aber das Risiko ist eben auch, dass man im Zweifel stärker getroffen wird, wenn es irgendwie runtergeht mit der entsprechenden Konjunktur.
Genau, korrekt. Und andere Unternehmen sind da, wie gesagt, nutzen halt ihre Skaleneffekte in unterschiedlichen Segmenten, um halt dem Risiko nicht ausgesetzt zu sein. Das habe ich so aus meiner Perspektive halt heraus identifiziert.
Ergibt durchaus Sinn, ja. Jetzt hast du ja schon die Finanzierung angesprochen. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden, die anwenden. Da muss ich auch erstmal durchsteigen. Also erstmal verwässert haben sie auf jeden Fall. Es gab mehrere Verwässerungen. Ich glaube, momentan sind wir bei Outstanding Shares von 37 Millionen. Wenn wir alles in the money betrachten, sind wir bei knapp 40 Millionen. Und wenn wir die Sachen, die out of the money sind, noch dazu nehmen, sind wir bei 52 Millionen ausstehenden Aktien. Also hier wurde auf jeden Fall ordentlich verwässert. Auch im letzten Jahr allein schon haben sich die ausstehenden Aktien um 20% erhöht. Ist das ein Thema, was du sehr berücksichtigst bei deiner Analyse, die Verwässerung? Also das schon mal ein Teilbereich meiner Frage. Und der andere Bereich, wie sie sich allgemein sonst so finanzieren? Weil es gab ja mehrere Möglichkeiten für die.
Genau, also natürlich schaue ich natürlich bei der Verwässerung auch hin. Natürlich ist es für Wachstumsunternehmen ja immer wirklich der Kernpunkt, auf Kapital angewiesen zu sein und die Liquidität zu erhöhen. Und das ist ja auch bei jedem meiner Aktien in meinem Portfolio, sind alle auf Kapital angewiesen. Und ich schaue auch drauf, dass alle Unternehmen hohen Bargeldbestand haben, um ja, über mehrere Jahre abgesichert zu sein. Das ist mir ganz wichtig persönlich für meine Investitionsprinzipien. Und da bin ich natürlich schon ein bisschen hier bei Powerbank, schockiert so ein bisschen, weil sie natürlich, du hast es schon angesprochen, eine große Verwässerung und der Cash-Bestand ist jetzt auch nicht mehr der größte. Es waren jetzt, glaube ich, zwischen 23 und 30 Millionen und da kann man natürlich schon mit rechnen, dass jetzt in nächster Zeit wieder eine Kapitalerhöhung kommt und wenn man sich jetzt die 2025 anschaut, da hat das Unternehmen ja auch sehr viel Kapital angehäuft durch Kapitalerhöhungen, ja. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es auch noch weitergeht. Und das ist natürlich ein großer roter Punkt, beziehungsweise eine große Red Flag, die ich so gesehen habe hier bei Powerbank.
Ja. Und dann habe ich ja gesehen, dass sie auch noch bei anderen Projekten haben sie eine andere Form der Finanzierung. Da ist es ja teilweise so, dass sich die, sie machen irgendwie, schließen ja Partnerschaften ab und dann übernehmen ja teilweise die Partner eben die, einen Hauptteil der Kosten. Mir fällt gerade der Name nicht mehr, es war auch ein größerer Name. War das nicht Honeywell, die mit denen?
Genau, sie haben starke Partner mit zum Beispiel Honeywell und Xels, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, genau.
Und wie läuft das ab? Also wie läuft diese Form der Finanzierung ab?
Q-Sales.
Genau.
Ja, du hast es eigentlich perfekt erklärt. Also sie verkaufen die Anlagen an die Unternehmen und sichern somit neues Kapital.
Mhm.
Beziehungsweise so war auch die eigene Strategie davor. Und das machen sie, wie gesagt, nicht mehr oder jetzt reduzieren sie diese Strategie.
Und warum machen sie das jetzt noch überhaupt? Also ist das weil sie einfach nicht genügend liquide Mittel haben, um das selbst umzusetzen in der Form? Okay, ja. Das heißt, die Margen bleiben dann doch eben teilweise bei dem Auftraggeber, dafür haben sie die Finanzierung sichergestellt.
Ja. Genau, dafür haben sie die Finanzierung sichergestellt und können da etwas risikoärmer agieren. Und es bringt frisches Kapital, um die neuen Projekte zu realisieren.
Genau. Jetzt vielleicht mal, um ein bisschen das Thema zu wechseln, die Finanzkennzahlen. Da war ich ja sogar überrascht, weil ich erstmal deinen Pitch gelesen und dachte, da ist ja alles drin, Bitcoin, AI, Space und Datencenter. War ich überrascht, dass das Unternehmen ja tatsächlich profitabel ist. Ja, das muss man ja auch schon mal sagen. Was kannst du uns denn vielleicht zur Bewertung sagen?
Ja, also wie gesagt, im letzten Quartal waren sie jetzt profitabel, aber wenn man sich jetzt wirklich nochmal ganz kurz holen, die Finanzergebnisse. Also hier im dritten Quartal 2025, da gab es jetzt hier einen Gap-Verlust pro Aktie von 16 kanadischen Dollar. Was aber sehr spannend ist, dass das EPP-Geschäft, also die Independent Power Producer, dass die sehr signifikant angestiegen sind auf 6,5 Millionen kanadischen Dollar. Und da sieht man, dass sich von 0,5 auf 6,5, von 0,3 auf 6,5. Und da sieht man natürlich, oder das ist schön zu sehen, dass diese neue Strategie, also das Wachstum hochmarschiger oder wiederkehrender Stromverkäufe, das zeigt sich auch in der im Zahlenbericht und das ist schon mal sehr positiv zu sehen. Allerdings steht natürlich für die letzten 9 Monate auch ein Nettoverlust von 9 Millionen kanadischen Dollar zu Buche. Und wie gesagt, das Management hat jetzt 25 Millionen kanadische Dollar in bar. Das heißt also, es könnte, wenn es jetzt mit diesem hohen Nettoverlust weitergeht, natürlich auch wieder zu Kapitalerhöhung kommen und da ist natürlich ein höheres Risiko dabei. Aber wie gesagt, wenn es so wie bei einer Rocket Lab ist, wenn jetzt diese Hype-Themen anspringen, dann könnte darauf nicht geachtet werden oder es eher in den Hintergrund rücken. Aber für mich als Investor ist natürlich schon eine Alarmglocke zu sehen, dass man hier vielleicht noch, wenn man jetzt weiter, dass man jetzt noch ein Jahr gut ohne Kapitalerhöhung überleben kann.
Okay. Was ich auch noch eine Frage hatte, ist ja, dass es momentan noch diese Credits gibt für saubere Energie. Und die laufen ja irgendwann aus. Wie siehst du das? Würde das vielleicht viele von den Projekten, die sie momentan machen, in Zukunft unprofitabel machen? Also ist das eine Bedrohung, die du als solche siehst, oder eher vernachlässigbar?
Genau, das ist ja bei den meisten Solarbetreibern so, dass man Steuergutschriften bekommt, aber natürlich ja, wenn diese wegfallen, das ist natürlich auch ein hohes Risiko ist gleichzeitig, dass man ja dann natürlich auch hier ja in die Miese geht, jetzt sage ich mal. Und das ist natürlich schon ein großes Risiko. Das sehe ich genauso.
Wie viel Prozent, weißt du es zufällig aus dem Stegreif, wie viel Prozent da sind? Ich habe die Zahl auch nicht mehr ganz im Kopf. Ich war überrascht, wie viel es ist. Es ist, glaube ich, ein relativ hoher Betrag, ne, der da gut geschrieben wird. Kann es sein, dass 30% waren? Oder?
Es müsste um den Dreh so gewesen sein. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber müsste es so um den Dreh gewesen sein, ja.
Auf jeden Fall ein ganz schöner Batzen Geld, der eine Finanzierung, wenn die dann irgendwann mal wegfallen sollte, diese Credits, dann würde die Finanzierung von solchen Projekten wahrscheinlich auch anders aussehen. Aber gut, allgemein war die Solarbranche in letzter Zeit doch noch mit mehr Inspiration gesegnet, als wir dachten. Jetzt ist ja zum Beispiel dieses nächste große Ding, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, diese neuen Solarzellen, die ja nochmal um Vielfaches effizienter sein sollen. Also es ist ja wirklich dann nochmal ein Quantensprung, der da gerade stattfindet. Mir fällt der Name nicht ein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also vielleicht ist das ja in der Zukunft dann auch nochmal ein Faktor, der vielleicht diese Projekte dann effizienter machen würde. Was mir auch aufgefallen ist, die Kundenkonzentration bei Umsatz und auch bei den Accounts Receivable, also sowohl die Umsatzseite als auch die Cashflow-Seite, ist ja sehr auf große Kunden tatsächlich fokussiert. Also gibt es ja mehrere große Kunden, die einen großen Anteil ausmachen. Wie siehst du das?
Ja, das ist auch natürlich ein großes Risiko, dass, wenn da ein Kunde abspringt, dass natürlich das Risiko extrem erhöht wird. Und da stellt sich mir auch die Frage, wie möchte das Management auch weitere Kunden jetzt an Land ziehen? Und in diesem Bereich ist natürlich, ja, die neue Strategie und die Ausrichtung auf Batteriespeichersysteme und Datacenter auch wirklich ein wichtiger Aspekt, dass man da jetzt in den nächsten oder im nächsten Quartal, in den nächsten zwei Quartalen wirklich Ergebnisse liefert. Und wie gesagt, ja, Sie haben ja jetzt diese Woche schon in New York dieses eine Projekt erfolgreich angekündigt und das möchte man dann auch als Investor sehen, dass man nicht wirklich abhängig ist von diesen Großkunden und wirklich da schön diversifizieren kann. Das sind so die Dinge, auf die man als langfristiger Investor wirklich schauen muss.
Genau. Das ist ja auch ganz spannend, dass Sie gesagt haben, Sie haben eine Pipeline von 1 Gigawatt. Das ist ja für so ein kleines Unternehmen schon relativ viel. Aber was heißt denn für das Unternehmen Pipeline? Wir hatten hier im Podcast schon häufiger Diskussionen. Heißt Pipeline, ihr habt mit den Kunden schon mal gesprochen, da sind eventuell Verträge in Aussicht. Oder geht es darum, dass vielleicht einfach nur Kunden, potenzielle Kunden identifiziert wurden, die Sie ansprechen könnten? Wie ist das mit der Pipeline zu sehen? Oder wie ist dein Verständnis?
Genau, also Sie geben ja an, wie jetzt habe ich es gerade, wie heißt eine, jetzt muss man mal kurz schauen.
1 Gigawatt.
Genau, 1 Gigawatt geben Sie ja an. Und das ist natürlich schon viel so für ein kleines Unternehmen. Aber Sie sagen, das ist wirklich halt diese 1-Gigawatt-Pipeline, das umfasst Solar, BESS und EV-Projekte. Das sind so die Angaben, die das Unternehmen gemacht hat.
Okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie wie so ein Backlog zu verstehen, sondern da sind Sie wahrscheinlich, oder haben Sie die Kunden schon mal angesprochen? Also wie ist dein Verständnis dahingehend?
Ja, so habe ich das auch verstanden, dass die Kunden, dass sie mit den Kunden in Kontakt stehen und so diese 1-Gigawatt-Pipeline sich quasi hochrechnen.
Ist ja auch grundsätzlich in Ordnung, weil gerade da sie auch häufiger scheinbar auch mit Staaten irgendwie was gemacht haben, also mit Bundesstaaten in den USA, ist es ja normal, dass da ja Tender gibt oder RFQs, also wo dann einfach gefragt wird, okay, wer kann sich dieses Projekt theoretisch vorstellen, wie ist euer Preis und dann entscheidet ja dann entsprechend die Kommune, welcher Auftraggeber dann den Auftrag am Ende bekommt. Also das würde ich mir auch gefallen lassen. Aber wir haben gemerkt, dass viele Unternehmen sehr großzügig sind mit dem Begriff Pipeline und dann teilweise nicht mal Leads generiert wurden dahingehend, sondern einfach nur, ja, da wären Leute, die wir theoretisch ansprechen könnten. Das ist Teil unserer Pipeline.
Ja, das ist halt so eine Mischung einfach aus verschiedenen Projekten halt, von erneuerbaren Energien, wie halt diese, wie Solar- oder Batteriespeicherlösungen, also von kleinen oder dezentralen Anlagen bis zu größeren Projekten. Und da werden so kleinere Projekte genannt, wie zum Beispiel diese Woche dieses 5 Megawatt Solar- und Speicherprojekt in New York, aber als auch da gibt es auch noch andere Projekte, die hier genannt werden, wie zum Beispiel so ein 2,1 Megawatt Solarpark auf einer Mülldeponie. Das sind so kleine Dinge und die ergeben dann diese 1 Gigawatt Pipeline.
Okay. Also, um es nochmal abzuschließen, da ist jetzt die Conversion nicht 100% von dieser Pipeline. Es ist kein Backlog irgendwie, oder?
So habe ich es jetzt nicht verstanden.
Okay.
Beziehungsweise.
Wollte ich nochmal sicher gehen. Ja.
Nee.
Nee, weil normalerweise mein Verständnis ist, Backlog heißt, die Aufträge sind eingegangen, wir arbeiten die jetzt ab, Pipeline heißt, okay, könnte sich ein Geschäft in der Zukunft anbahnen. Wir haben Leute, wo wir uns auf die Tender bewerben, auf die RFQs bewerben. Ja. Und das ist für mich Pipeline. Okay, nee, habe ich verstanden.
Und da bin ich auch gespannt jetzt in den nächsten Wochen halt, ob da irgendwelche, ob da wirklich Backlog-Aufträge dann reinkommen in den nächsten paar Quartalen. Das könnte man auch wirklich auch noch sich als Stichpunkt notieren.
Genau, okay. Florian, hast du noch Fragen zu den Financials?
Ja, es gab einen Einzelpunkt, der hier noch aufgefallen war. Irgendwo schreibt das Unternehmen von, ich glaube, 194 Millionen Assets und dann steht im letzten Financial Statement, aber konntest du auf den ersten Blick nur 139 oder 138 sehen. Weißt du, woher das kommt? Ich habe kurz überlegt, ob es kanadischer Dollar US-Dollar ist, aber
ja,
das ist, glaube ich, nicht.
Kann nicht sein.
Das sind dieser also, PowerPoint-Präsentation, die wir uns, glaube ich, alle angeschaut haben, um das um da reinzukommen.
Auf der Website.
Da stehen 190 in der Website, ja. Steht überall, aber nicht im Financial Statement.
Ja, also hier stand die Assets, dass die Assets auf 185,3 Millionen US-Dollar durch diese SFF Acquisition auch gewachsen ist.
Ah. Genau, guter Punkt, dass wir da vielleicht mal drüber sprechen. Was war denn der Hintergrund dieser Akquisition, die Sie gemacht haben? Die war jetzt ja auch keine kleine Akquisition. Also es ist schon für dieses Unternehmen, ich würde mal sagen, schon fast eine transformative Akquisition. Was war denn da der Gedanke?
Das ist dieses SFF. SFF. Ja, SFF, das ist einfach dieser Solar Flow Through Fund. Und das war einfach ein Besitzer von Solaranlagen in Ontario. Und durch den Verkauf, also der Verkauf hatte circa einen Wert von 45 Millionen US-Dollar, konnte halt Powerbank sofort eine große Menge an bereits produzierten Anlagen ins Portfolio aufnehmen. Und das war, wie gesagt, ein Booster für die schon zuvor genannte IPP-Strategie. Und es brachte ungefähr 28,8 Megawatt an Solarkapazität und Batteriespeicherprojekte mit ein.
Ja, das ist ja spannend. Aber wenn dann ein Solarentwickler auf einmal sagt, na, jetzt kaufe ich von jemand anders die Solaranlagen, damit ich quasi da Strom verkaufen kann. Wie siehst du denn das? Das ist für mich jetzt erstmal nicht, drängt sich nicht auf.
Ja, also ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich auch gefragt, okay, wieso verkauft jetzt überhaupt dieser Anbieter seine Solaranlagen an Powerbank? Ja. Das hat sich für mich jetzt auch nicht ganz erschlossen oder welchen Mehrwert bietet es halt für SFF jetzt seine eigenen Solarparks an Powerbank zu verkaufen, hat sich jetzt für mich der Mehrwert auch wirklich noch nicht so ganz herauskristallisiert. Ja. Mhm. Und da könnte man natürlich auch sagen, dass halt Powerbank versucht halt vielleicht durch Zukäufe, nicht seine Pipeline nicht künstlich weiter zu erhöhen, aber einfach die Reputation einfach zu steigern in dem generellen Solarmarkt, auch gegenüber Konkurrenten wie zum Beispiel T1 Energy und noch anderen Unternehmen.
Okay. Auf jeden Fall hat mich das etwas gewundert, ja, dieses Vorgehen. Aber da sind wir uns scheinbar einig dahingehend. Vielleicht ist das auch der passende Punkt, wo wir mal übergehen zum Management. Du hast schon ein bisschen was zu denen gesagt. Die haben auf jeden Fall auch Erfahrung und der CEO, wenn ich das richtig gesehen habe, hat den Vorläufer schon gekündigt von dem Unternehmen, das er dann umgewandelt hat in das jetzige, heutige bestehende Powerbank. Also der ist auf jeden Fall schon langfristig in diesem Unternehmen tätig. Das kann man ihm auf jeden Fall schon mal zugute halten. Jetzt habe ich will es nicht überdramatisieren. Es gibt da so einige Related Party Transactions, ja. Also wo man sagen kann, Related Party heißt immer, ein Insider ist irgendwie mit dem Unternehmen noch anders verbandelt, außer für das Unternehmen arbeitet, sondern zum Beispiel stellt er von mir aus ein Gebäude zur Verfügung, das das Unternehmen mietet. Das sind ja die Sachen, auf die immer hingewiesen werden muss, weil es ja theoretisch einen Interessenskonflikt beinhaltet. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass da einige Directors vom Board und auch der CEO, glaube ich, doch, es müsste CEO gewesen sein, noch irgendwie Consulting-Verträge haben. Siehst du das kritisch? Es ist jetzt das sind ja keine Riesensummen, aber warum wird das nicht intern abgewickelt oder wie ist da allgemein deine Betrachtung von solchen Transaktionen?
Also mir ist aufgefallen, dass solche Related Party Transactions, wie zum Beispiel Beratungsdienste von Management und Directors, also Finanzierung oder Regulierung, dass es sehr, sehr oft der Fall ist bei so Small Caps, aber natürlich auch, wie du gesagt hast, ja, ein großes Risiko birgt mit Interessenskonflikt und Transparenz. Und dass halt die Gefahr für Missbrauch da ziemlich hoch ist. Also es ist meistens so, dass man sich quasi ja einen Wert so ein bisschen einkauft, um ja Regulatoren oder hier Bestimmungen zu ein bisschen umgehen. Das sehe ich auf jeden Fall auch als Risiko an.
Aber es ist jetzt ja kein Riesenbetrag. Ich glaube, wir haben es im Podcast zu selten angesprochen, deswegen wollte ich es nochmal kurz aufgreifen, weil ich immer auch dachte, okay, da sind, glaube ich, 4 Directors, die alle Consulting-Verträge haben, aber es sind jetzt keine riesigen Summen. Also ich glaube, die haben alle so 80.000, 90.000 oder sowas waren das, glaube ich, in dem Quartal. Aber man muss dazu sagen, es ist ja auf die Zeit gesehen, kann das irgendwann auch mal komisch wirken, ja, wenn die alle irgendwie geschäftlich mit denen verbandelt sind und irgendwo soll das Board ja normalerweise auch ja, eine Aufsichtsfunktion haben für das Unternehmen.
Genau.
Aber ich würde es jetzt nicht überdramatisieren. Ja.
Ja, und eher unabhängiger agieren, aber du hast es auch schon davor gesagt, was wirklich spannend ist, ist halt dieses auch Rebranding. Und das war für mich aber der größte Risikofaktor, weil diese Rebrandings, das ist ja oftmals so wirklich bei Penny-Stock-Aktien, die sich wirklich jedes Jahr neu benennen. Und hier gibt es halt insgesamt 3 Rebrandings. Also wir haben wirklich von Abundant Solar Energy 2013 zur Solarbank 2022 und jetzt zu Powerbank. Und ja, Powerbank ist halt wirklich der klassische Name. Das hat man nur gemacht wegen den Datenzentren und Rechenzentren und Batteriespeichersystemen. Also das ist schon taktisch und klug gewählt und man will natürlich da im Kern der Zeit aktiv sein. Und das finde ich jetzt kein hohes Risiko, aber wenn es jetzt wirklich so eine Penny-Stock-Aktie wäre unter 1 Euro, würde ich schon sagen, okay, da müssten die Alarmglocken angehen. Aber aufgrund dessen, dass das Management wirklich so eine große Branchenerfahrung hat, bin ich da relativ, in diesem Punkt relativ soft, sage ich jetzt mal.
Also wenn man es positiv formulieren wollen würde, muss man sagen, das Unternehmen ist auf jeden Fall ein guter Kommunikator. Sie haben sehr bewusst, kommunizieren sie mit ihren Shareholdern und dem Markt da draußen und auch Pressemeldungen kommen die ganze Zeit. Also jeder Auftrag wird hier vermeldet tatsächlich.
Genau.
Wir bemängeln ja häufiger auch mal, dass Small Caps und Micro Caps nicht so gut sind im Kommunizieren oder wenig kommunizieren mit ihren Shareholdern. Das kann man dem Unternehmen nicht vorwerfen. Aber halt eben auch dieses bewusste Kommunizieren, wir sind beim Hype irgendwie mit dabei. Und das ist schon auffällig. Aber natürlich kann so eine Strategie sich ja auch auszahlen. Also wie gesagt, wenn es funktioniert am Ende, müssten ja auch die Shareholder zufrieden sein, weil sie zu eine geringere Verbesserung erfahren, weil das Unternehmen zu höherem Aktienkurs halt eben Kapital aufnehmen kann. Aber es ist schon auffällig, dass sie sehr, sehr bewusst mit dem Markt kommunizieren. Und auch
total.
Das Rebranding, was du gerade angesprochen hast, das ist auch schon, glaube ich, sehr bewusst gewählt. Ja.
Und ich war vorher noch mal kurz auf der Webseite, um noch die finanziellen Kennzahlen mir noch mal anzuschauen. Und da ist mir wirklich direkt aufgefallen. Ich habe wirklich, ich habe ewig runtergescrollt und ich habe gedacht, boah, ich war ja schon lange nicht mehr auf der Webseite. Was sind hier für viele News eingegangen? Und das natürlich auch, einerseits ist es gut, weil so baust du halt Vertrauen und Sicherheit auf. Und das ist dann wirklich hilfreich für so Small Caps. Dann bist du wirklich als Investor an der Hand des Unternehmens oder des Managements. Mhm. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein großes Risiko von Overhyping. Weil durch diese ganzen News erwarte ich natürlich auch, dass das Management executed. Und wenn jetzt die Execution in den nächsten Quartalen fehlt, dann wirft es natürlich ein sehr schlechtes Bild auf die Vergangenheit.
Ja. Nee, absolut nachvollziehbar. Würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich. Jetzt muss ich mal gucken, wir hatten noch ein paar einzelne Fragen, die zu anderen Aspekten waren. Ich glaube, Florian, du hattest auch noch eine Frage aufgeschrieben.
Ich hatte noch eine Frage. Ich hatte gesehen, dass ihr ich glaube, das Unternehmen ist ja vor einigen Jahren, hat das IPO'd erst, ne? Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber jetzt im Februar laufen einige Verkaufssperren für Aktien und Warrants aus. Nicht zu wenig, glaube ich. Denkst du, das könnte nochmal Einfluss auf den Kurs haben?
Genau, die Lockup-Period ist meiner Meinung nach jetzt auch im Februar
2026. 3 Jahre, genau, und die läuft Ende Februar aus. Also
das
sollte man im Hinterkopf haben.
Definitiv, und das kann natürlich Verkaufsdruck erzeugen.
In welche
natürlich
Richtung
auch, von
auch
Insider,
immer, ja, oder
oder Warrants, Warrant-Optionen, und der Kurs ist ja aktuell ungefähr, wo haben wir es, bei 1,60, glaube ich, ungefähr. Das ist natürlich typisch für Post-IPO-Unternehmen, dass man es als Investor im Auge behalten sollte. Was natürlich in dem Zusammenhang positiv sein könnte, ist, dass in dem gleichen Zeitraum dann Pipeline-Fortschritte an die Öffentlichkeit getragen werden und damit man den Kurs stabilisiert, sage ich jetzt mal.
Okay. Von meiner Seite aus wär's das in Groben. Florian, hast du noch was?
Das auch, ja.
Perfekt, Florian, dann darf ich jetzt die Frage stellen, weil Simon, ich weiß, du weißt, wir stellen diese Frage immer nach einem Pitch. Florian, warum bist du denn nicht investiert? Weil du bist ja offenbar nicht investiert. Ja.
Du hast recht, ich bin nicht investiert. Es gibt schon ein paar Dinge, die mir ganz gut hier gefallen. Also einmal dieser Wachstumsmarkt BESS, auch wenn mir die Verbindung da noch nicht so ganz klar ist. Aber das könnte natürlich schon in Verbindung mit dem allgemeinen Elektrizitätsmarkt zu einer Revaluation von den Assets führen, die sie ja haben. Mhm. Wenn, auch wenn es wiederum nicht ganz klar ist, welche Höhe da vorhanden ist. Dann natürlich dadurch, dass jetzt dieser große Übernahme von, ich glaube SFF hießen die, abgeschlossen ist. Seit letztem Jahr gibt es jetzt, denke ich, schon bei den Finanzkennzahlen einige Katalysten und wahrscheinlich immer mal wieder schönere Quartale. Wir haben auch gesehen, dass die Grossmargin jetzt hochgeht. Ja, das gefällt mir ganz gut. Was mir gar nicht gefällt, ist die Verwässerung, zumindest in der Höhe. Und dass mir zumindest noch relativ unklar ist, was damit passiert oder wie effizient dann das Kapital eingesetzt wird. Und dann ja der eventuell negative Katalyst der auslaufenden Sales Restrictions hier Ende Februar. Ja. Auch so das Geschäftsmodell, der Vorteil ist mir noch unklar. Einen Punkt hast du jetzt genannt, klar, eventuell bessere Margen insgesamt. Aber ja, es gibt eben auch entsprechende Risiken. Ja, und dann allgemein, man kann das auch positiv sehen. Ich für mich sehe das, finde das eher schwierig, dass da so viel kommuniziert wird hinsichtlich neuer Bereiche und Felder, wo dann eventuell mal was kommen könnte, ohne dass genau klar ist, was da kommen könnte.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es ein ähnlicher Grund, also ich bin auch nicht investiert. Für mich ist einfach viel zu viel los in dem Unternehmen. Ich habe Schwierigkeit, irgendwie da Schritt zu halten und das Risikoprofil für mich so ganz klar vor mich zu legen und sagen, okay, da sind die Risiken, das sind gegebenenfalls die Vorteile. Also mit den Margen, das habe ich natürlich verstanden, aber es ist hier allein schon, was ich nicht mag meistens, ist dieses wirklich auf jeden Hype-Train aufspringen. Du hast gerade selbst schon gesagt, Simon, Rebranding dreimal, ja. Dann hast du nicht nur Space, AI und Daten da drin, sondern auch die Bitcoin-Treasury-Strategie, die ich gefühlt, also bei vielen Unternehmen so wahrgenommen habe, dass sie sagen wollen, hallo, hier bin ich. Die wollten auf dem Radar auftauchen, ja, weil dann Leute sagen, sehr gut, hier kann ich von profitieren. Ich habe letztens mal bei unserem Tool hier, das wir vertreiben, diese App, da hat mich einer gefragt, wie er denn tracken kann, welche Unternehmen alle eine Bitcoin-Treasury-Strategie ausführen, weil er dann direkt am gleichen Tag noch in die Unternehmen rein investieren wollte, die das vermelden, ja, und dann dachte ich schon, ja, das geht auch komischerweise fast immer auf, ja, dass diese Unternehmen dann so viel Aufmerksamkeit bekommen. Nee, aber sowas mag ich normalerweise nicht. Also ich würde zum Beispiel den Haken bei meiner persönlichen Checkliste beim Management nicht setzen. Ich will ja einfach nur Konsistenz sehen und hier ist ständig was anderes los. Und für mich wirkt das dann aus meiner persönlichen Linse inkonsistent. Simon, du kannst gerne noch was erwidern,
wenn du magst. Also ich stimme euch auf jeden Fall zu. Es ist also ich komme aus diesem Bereich natürlich nicht und es ist auch für mich ein sehr komplexes Unternehmen mit einem sehr variantenreichen Geschäftsmodell, was ich aber wirklich historisch gesehen wirklich jetzt zu einem IPP entwickeln möchte. Und das ist, finde ich, super interessant, dass das Unternehmen seine eigenen Anlagen im Bestand halten möchte, den Strom auch verkaufen möchte und damit auch wirklich einen Mehrwert generieren möchte. Allerdings halt sind diese gewählten Buzzwörter wie Data Center, Space, das ist natürlich, passt nicht so ganz in die Strategie rein. Das würde zu anderen Unternehmen viel besser passen. Das bringt man nicht mit solchen Solarbetreibern in Verbindung. Und das ist halt das Risiko über die nächsten Quartale. Kann das Management wirklich in diesen Bereichen Fuß fassen? Können Verträge an Land gezogen werden? Kann der Track Record eingehalten werden in Verbindung halt mit ja, mit zukünftigen Aufträgen.
Ja, aber ich habe dich ja sowieso so verstanden, dass das Teil deiner Strategie ist, dass du dir genau solche Unternehmen rauspickst, die bewusst mit Marc kommunizieren und diesen Hype auslösen wollen. Und ich sag's mal so, ich würde jetzt nicht gegen das Unternehmen wetten, nicht gegen den Aktienkurs wetten, weil ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich habe auch mal den Ticker auf Twitter eingegeben, da ist schon viel los. Also da sind auch große Accounts hinter der Aktie quasi hinten dran und schauen da auch regelmäßig auf die Entwicklungen drauf. Also dass der Hype-Train hier irgendwann mal losrollen könnte, durchaus, halte ich für möglich. Ja,
und das ist auch die Strategie. Und ich denke mir halt jetzt, wenn die Themen sind noch nicht so ganz im Rollen und wenn jetzt mit dem Satellitenunternehmen weitere Fortschritte erzielt werden, dann wird das auch durch die Presse gehen. Und Sun oder Powerbank wird auch immer in Verbindung mit T1 Energy genannt. Das geht ja auch wirklich aktuell durch die Decke des Unternehmens. Das war ja früher Freya Battery, das war wurde ja auch von verschiedenen Blättern durch die Decke gepusht. Und da fand auch ein Rebranding statt. Das sind jetzt zwei Solarunternehmen, die Rebrandings durchgeführt haben. Das ist natürlich sehr risikoreich. Da muss man drauf achten und auf sein Kapital achten. Aber wenn man an Hype-Trains dran teilnehmen möchte und an Kursfantasie denkt, dann ist ein Investment möglich. Allerdings mit einem, ist es mit Risiko behaftet.
Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weiterläuft. Simon, vielen Dank für deinen Pitch, hat mich gefreut. Kannst auch gerne irgendwann nochmal kommen und uns nochmal so eine Aktie vorstellen. Für mich ist das immer ganz interessant, weil es halt eine komplett andere Ecke ist, als das, was ich normalerweise mache.
Ja.
Von daher darfst du gerne irgendwann mal wiederkommen und uns eine neue Aktie vorstellen.
Gerne, also ich track wirklich, das sind über 200 Wachstumsunternehmen und da sind viele in dem Bereich von Small Cap dabei und vielen Dank für eure Zeit, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Mach's gut und bis bald.
Bis ciao,
ciao.
Ciao.
Tschüss.
So, hallo zurück. Wieder mit mir allein, das Community-Feedback. Ich hätte den Florian gerne dazugenommen. Ich habe ihn jetzt aber gar nicht gefragt. Die Woche war super stressig und ich habe auch jetzt ganz wenig Zeit, bin super aus der Puste. Wir nehmen nämlich gleich für Fastnacht, machen wir ein paar Probeaufnahmen und sowas. Also Fastnacht ist bei uns halt, also Karneval, vielleicht kennt ihr jetzt unter dem Begriff, ist bei uns halt sehr, sehr wichtig für das gesamte Dorf. Und ich bin da mal aktiv mit dabei und mache auch dieses Jahr wieder einen Vortrag. Deswegen, da treffen wir uns gleich. Das ist immer ein riesen Primborium im Vorfeld. Und deswegen habe ich nur ganz wenig Zeit auch heute fürs Community-Feedback. Und ja, aber da gab es noch einige spannende Kommentare, auf die ich gerne noch eingehen wollen würde. Und zwar gab es zur vorletzten Folge auch noch Kommentare und da hat LED X-Hunter hat geschrieben, ich hadere ein bisschen mit dem Begriff Fehler in Bezug auf Investmententscheidungen, nicht nur zum Teil in dieser Folge benutzt wird. Ach, wie der Begriff Fehler in dem Zusammenhang verwendet wird. Denn mir scheint, dass diese Bezeichnung oftmals Ausfluss dessen ist, was Annie Duke als Resulting bezeichnet. Das heißt, die Qualität einer Entscheidung danach zu bemessen, ob das Ergebnis dieser Entscheidung positiv oder negativ war. Auffällig war das für mich insbesondere bei den Errors of Omission, beziehungsweise auch bei Wahl eines zu frühen Ausstiegszeitpunktes. Mein Eindruck war, dass für die Bezeichnung als Fehler die nachfolgende Entwicklung der betreffenden Aktie entscheidend war oder anders angewendet. Ich würde bezweifeln, dass für den Fall, dass die betreffende Aktie nach der Entscheidung, sie nicht zu kaufen bzw. zu verkaufen, um beispielsweise 30% eingebrochen wäre, auch von einem Fehler gesprochen worden wäre. Meiner Meinung nach ist der Kauf, Verkauf, Nichtkauf einer Aktie nur dann als Fehler zu werten, wenn erstens der Investor dabei sein eigenes Regelwerk verletzt oder aber zweitens Informationen, die er kannte oder hätte kennen können, außer Acht gelassen hat. Genau, der Patrick hat hier nochmal netterweise nachgefragt. Ich lese jetzt noch die Rückantwort von LED X-Hunter auch noch vor. Und er hat geschrieben, zunächst, ich finde die Quartalsupdates super, auch weil sie entspannter, laxer sind. Das war einfach ein Punkt, der mich schon länger kitzelt und das keineswegs in erster Linie bei diesem Podcast. Vielmehr nehme ich das immer wieder wahr, wenn Investoren ihre Investmententscheidungen erklären, diskutieren. Und ich habe jetzt diese Folge nur mal zum Anlass genommen, meine Überlegungen dazu mal öffentlich zu machen. Ich gebe zu, die Trennlinie ist auch nicht immer scharf zu ziehen, aber um bei D-Box zu bleiben, ja, Christian hatte nach seiner Aussage seine Arbeit nicht gemacht. Aber es hatte zu dem betreffenden Zeitpunkt ja wohl offensichtlich einen Grund. Und auch für den Ausstieg zum gewählten Zeitpunkt hat er seinen Grund. War das jetzt wirklich ein Fehler oder wurde es zu einem Fehler insbesondere vor dem Hintergrund der nachfolgenden Kursentwicklung? Und um ein eigenes Beispiel zu geben, ich war länger bei Bayer investiert und als die Aktie gegen Ende letzten Jahres zum wiederholten Mal an der 30%-Hürde gescheitert ist, bin ich raus, weil ich der Ansicht war, dass das Aufwärtsmomentum von unter 20 Euro je Aktie offensichtlich erstmal ausgereizt ist. Vor dem Hintergrund der danach einsetzenden Kurszone ärgert mich die Entscheidung natürlich schon ein bisschen, Aber war es ein Fehler? Und nur, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, natürlich kann es sinnvoll sein, selbst eine in meinem Sinne richtige Entscheidung im Nachgang zu analysieren und die dabei gegebenenfalls gewonnenen Erkenntnisse zu einer Verbesserung des eigenen Entscheidungs- bzw. Investitionsprozesses zu nutzen. So, erstmal super vielen Dank für diesen Kommentar. Das freut mich sehr, dass wir hier so qualitative Kommentare bekommen. Das freut mich wirklich. Und ich kann deinen Gedankengang auch sehr gut nachvollziehen. Das ist in sich erstmal korrekt. Ja, dass es häufig da diese Diskussion gibt in Errors of Omission, wenn das Outcome besonders groß ist. Sprich, wenn der Fehler, egal wie groß der Fehler an sich war, qualitativ, dazu führt, dass man einen großen Verlust hat oder große entgangene Gewinne hat. Das ist natürlich eine Beobachtung, die lässt sich jetzt erstmal nicht bestreiten. In dem konkreten Fall bei D-Box war es aber wirklich so, dass ich das als meinen größten Error of Omission bezeichne, weil ich gesagt habe, ich mache die Analyse noch. Habe mir dann aber ständig neue Cases angeschaut und habe die Analyse nicht gemacht. Das ist der Grund, warum ich sage, das war ganz klar ein Fehler, warum dann die entgangenen Gewinne entstanden sind. Ich meine, ein Fehler, man würde, glaube ich, Sachen nicht als Fehler bezeichnen, die kein negatives Outcome haben. Naja, das ist, glaube ich, menschlich oder auch vielleicht per Definition sogar korrekt. Ich weiß es nicht. AnyDo kenne ich. Das mit dem Resulting, die Thematik ist mir nicht vertraut. Ich vermute aber, dass ich weiß, was damit gemeint ist. Bei D-Box war es wirklich so, ich habe die Aktie gekauft. Es klang ganz nett, habe mich aber nicht mit den Operations beschäftigt. Gar nicht. Und auch beim Verkauf hatte ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ich habe einfach nur einen schnellen Gewinn mitgenommen bei einer Aktie, wo ich dachte, wow, okay, das ging jetzt ja relativ einfach. Es waren 50%. Und im Nachgang muss man natürlich sagen, dafür, dass es ja kein Trade war, sondern eigentlich die Hoffnung, dass es ein Case wird für mich, Investment Case, habe ich ja meine Arbeit nicht gemacht. Und um das zu verdeutlichen, warum ich das als größten Error of Omission bezeichne, denn mein größter Fehler war ja eigentlich hinsichtlich, also wenn man davon Fehler sprechen mag, ist Babcock und Wilcox. Babcock and Wilcox, genau so spricht man sie, glaube ich, aus. Und die habe ich ja bei unter einem Dollar gekauft und die ist ja innerhalb dieses Jahres, die steht jetzt bei 9 Dollar. Das heißt, ich habe in noch nicht mal 365 Tagen hätte ich quasi 900% mitnehmen können. Das wäre ja dann gemessen daran mein größter Fehler gewesen. Bezeichne ich aber nicht so, weil, was habe ich gemacht? Ich habe News Trading gemacht. Ich habe die News gesehen, wusste sofort, das ist ein positiver, sehr positiver Katalysator für das Unternehmen, habe gekauft, am gleichen Tag verkauft. Oder am Tag danach, ich weiß nicht mehr genau. Und habe da, glaube ich, 70% oder sowas mitgenommen. Und das würde ich, obwohl es danach noch 600% nach oben ging, würde ich das nicht als größten Fehler bezeichnen, weil es eine ganz andere Herangehensweise war. Ich wusste am Anfang an, Trade, sehr komplexe Aktie, sehr technisch auch und habe mich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich es auf den Too Hard to Analyze Pile gelegt habe. Und das einfach nur, um den Unterschied zu verdeutlichen, warum ich das bei D-Box anders betrachte. Ich hoffe, das war für dich nachvollziehbar. Und ich finde aber deinen generellen Kommentar, der ist auch etwas, worüber man nochmal nachdenken sollte, wie wir das hier in Zukunft auch beschreiben. Also ist auf jeden Fall ein wertvoller Gedankengang und ich werde es auch nochmal mehr berücksichtigen bei den nächsten Folgen, die wir hier haben. Genau, dann zur letzten Folge. Da schreibt hier Geithner 10, ich habe mir Noodles Company und CVR, also es ist Chicago Rivet Machines oder sowas, angeschaut, als ich die Filings von Galloway am Jahresende gesehen habe und fand die recht lahm. Amco Pittsburgh habe ich ignoriert wegen der Branche und mir sind da auch zu viele Moving Parts, zu viel Rechercheaufwand. Genau, da eine ganz klare Klarstellung. Nur weil Bruce Galloway es kauft, ist es für mich noch nicht interessant. Ich packe das auf die Watchlist und ich glaube, von den letzten 10 Aktien, in die Bruce Galloway investiert hat, habe ich in eine investiert. Zwei. Nämlich Babcock und Wilcox war auch Bruce Galloway, habe ich auch einen Trade draus gemacht, kein Investment. Aber Amco Pittsburgh war es anders gelagert, weil Bruce Galloway macht ja eigentlich nichts weiter, als mir die Linse zu liefern. Ah, da könnten interessante Cases sein. Ja? Und er hat ja nur geschrieben, er denkt, dass die Aktie unterbewertet ist und er würde gerne in Kontakt treten mit dem Management. Mehr habe ich nicht in Informationen bekommen von Bruce Galloway. Und dann habe ich ja meinen eigenen Rechercheaufwand betrieben, so wie du es nennst. Und ja, das gebe ich zu, ich habe da 6 volle Tage dran gesessen und geschrieben und dieses Write-Up-Schreiben hilft ja einem auch dabei, keine Sachen zu übersehen. Aber ich glaube, gerade dann, wenn du diesen Rechercheaufwand betreibst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine Outperformance erzielen kannst mit so einem Investment, weil es halt eben viele nicht machen. Und das kann dann dein Edge sein gegenüber den anderen Investoren. Also gerade bei den Sachen, die sehr komplex wirken. Es zahlt sich fast immer aus. Also bei Medical Facilities haben ja auch manche gesagt, ja, okay, ist mir zu viel selbst gerechnet hier rumgewurschtelt. Das hat mich auch 3 Tage gekostet, bis ich es aufgelöst hatte für mich, ja, was denn jetzt wirklich an EBITDA aufs Unternehmen fällt und ob das wirklich günstig ist. Und sowas zahlt sich meiner Erfahrung nach immer aus. Und Noodles Company und CBR habe ich mir auch angeschaut, genauso wie du, und habe auch gesagt, nö. Sehe ich nicht. Es ist bei mir auf der Watchlist und vielleicht sehe ich noch etwas nicht. Gerade bei CBR glaube ich, dass das, was Bruce Galloway da geschrieben hat, dass das noch ganz schön viele Jahre in der Zukunft ist. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass er so einen großen Betrag da in Aussicht gestellt hat. Sehe ich nämlich ganz anders. Also für mich ist Bruce Galloway ein Investor, ein guter Investor, und dann gucke ich mir natürlich die Sachen an. Genauso wie, wenn, keine Ahnung, Sebastian Krogh ein Write-Up schreibt, gucke ich mir die Cases an. Aber am Ende investiere ich, glaube ich, vielleicht in ein Fünftel in den Cases von Sebastian, aber auch nicht unbedingt immer so, dass ich es vom Position Sizing irgendwie ganz oben ranke, weil ich vielleicht mein eigenes Research eben noch nicht gemacht habe. Ja? Das ist halt immer nur eine Linse, eine zusätzliche Linse, aber natürlich muss man selbst darüber nachdenken. Das heißt ja aber auch nicht, dass Bruce Galloway ein schlechter Investor ist, hat mich in dem Moment einfach nicht abgeholt. Ja? Und ich meine, er hat 50% CAGR seit 2018, das lässt sich, denke ich, sehen, das habe ich nicht. Genau, nee, aber das sollte klar sein, dass das halt nicht irgendwie, dass er noch nicht als Warren Buffett gilt oder wie auch immer, und auch Warren Buffett hat sich ja agiert. Wir haben ja über Betting Average gesprochen und wahrscheinlich liegen wir alle nur 50% richtig. Ich teile ja auch ganz viele Aktien nicht mit der Öffentlichkeit, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass sie gute Cases sind. Das ist ja nicht irgendwie nur, weil ich das geheim halten will, nach dem Motto, diese anderen Leute sollen mir die Aktien nicht wegkaufen, sondern es ist ja einfach Selbstschutz, weil ich glaube, von den ganzen Aktien, die ich auf meinem Substack geteilt habe, gibt es eigentlich nur eine Aktie, das ist Alice Invest, die wirklich schlecht gelaufen ist, wo der Case nicht aufgegangen ist. Und alle anderen haben funktioniert. So, Stand heute. Ja, also ihr könnt mich jetzt gerne fact-checken. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, was ich gesagt habe. Aber wir stehen alle höher als zum Pitch. Ja, und man muss natürlich auch mal betrachten, wie argumentiert man. Zum Beispiel bei Jack Specific war es ja auch so, dass ich gesagt habe, so an dem Punkt bin ich jetzt raus, ne, weil die Multiple Expansion war da und ciao. Das ist natürlich auch immer was man betrachten muss. Wie argumentiert man in seinem Case? Gut, jetzt habe ich mich genug selbst verteidigt. Wir schauen mal weiter. Genau, Patrick, Retro Ranger heißt er auf YouTube, hat hier nochmal Bezug genommen auf die Thematik mit der Outperformance mit Farmers and French, und er sagt hier, zum Beispiel von Buffett wird ja von Gerd Kommer immer dies als genau das Gegenbeispiel angenommen, dass dieser eine unter vielen ist wie beim Lottospielen. Wahnsinn. Letztens hat er die These in einem Podcast auch wieder erneuert und hinzugefügt, dass dieser ja kein Investor ist, sondern ein Unternehmer und Unternehmen aufgekauft hatte und der größte Teil seiner Rendite daher kam. Ich finde, ein Komma vergisst immer die frühen Buffett-Jahre, und es wird sich in der Diskussion werden sich immer die Peanuts rausgepickt. Dabei gibt es so viele andere Beispiele. Es reicht ja auch, einen Jeremy Raper zu nennen, der eine transparente Performance hat über die letzten 15 Jahre und einfach unfassbar outperformed hat. Spannenderweise lässt Komma bei dieser Diskussion immer wieder ein Türchen offen, wenn es um wirklich kleine Werte geht. Trotzdem bezeichnet er eine Überperformance in der Regel immer mit dem Faktor Glück. Daher finde ich den Fokus auf nicht mit Faktoren erklärbar deutlich besser. Wäre wirklich ein spannender Gast, würde aber niemals kommen. Danke, Patrick. Und ja, ich benutze das Wort Cash-Ersatz nicht mehr. Okay, schön. Hat ja der, wer war es denn, der uns da kritisiert hat? Das war, glaube ich, auch der Nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gut, dass du Patrick jetzt quasi bekehrt hast, genauso wie mich. Ja, zu der Thematik mit der Outperformance. Also, ich muss auch sagen, gerne ich den frühen Komma mir angeschaut habe, als ich noch ETF nur noch in ETFs investiert habe und auch meine Altersvorsorge so aufgebaut habe, da habe ich mir Komma mal gerne angeschaut, weil irgendwie so ein Verfechter von dem war, was funktioniert und so ein bisschen diesen Fondstümpel ausgetrocknet hat, ja, nach dem Motto, warum investiert ihr denn alle in Fonds, wenn die sowieso keine Outperformance erzielen für euch, was ja absolut legitim war zu dem Zeitpunkt und was ich ja auch genauso nach wie vor sehe, also ohne Frage. Aber ich finde, Gerd Kommer war schon immer jemand, der sehr polemisch argumentiert hat, sprich sehr auf seine Seite nur die Pro-Argumente vorgebracht hat und gar nicht diese Balance irgendwie gesucht hat zwischen Pro und Contra und kein ausgewogenes Bild abgeben wollte. Das ist schon etwas, was man ihm, finde ich, nachsagen kann. Also das ist, wenn er das hört, meine ich durchaus ernst, wir können gerne diskutieren. Wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, hat Patrick recht. Aber ich finde es auch etwas schwach, das immer wieder zu behaupten. Und man muss ja auch dazu sagen, Gerd Kommer hat ja selbst noch teilweise, er ist ja mittlerweile eher ein aktiver Investor, weil er ja ganz viel einfließen lässt in sein, was ist das Weltportfolio, ich bin mir gerade nicht sicher. Da kann man natürlich auch sagen, er macht das auf Basis von Faktoren, aber das ist ja auch irgendwo aktiv. Wenn du eine Auswahl triffst, ist es halt in meiner Wahrnehmung aktiv. Aber kann man drüber diskutieren. Und Gerd Kommer war jetzt ja auch, die Performance von seinen Produkten war jetzt nicht so toll, muss man sagen, im Vergleich zu den Alternativen, die er uns jahrelang gepredigt hat. Aber klar, da verdient er halt mit Geld. Und ich will jetzt auch Gerd Kommer niemals so krass kritisieren wie vielleicht andere Fondsgesellschaften, die halt überhaupt keine Performance erzielen oder, ja, wir müssen ja nicht das berühmte deutsche Beispiel nennen, aber die dann immer so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber das mit der Outperformance, ja, das nervt mich auch. Nee, es nervt mich nicht. Also ist mir eigentlich egal, weil es hat ja keinen Einfluss auf meine Performance, wenn darüber jemand redet, dass das nicht möglich ist. Also und am Ende wissen wir es ja alle noch nicht. Also wenn ich jetzt 20 Jahre in die Zukunft schaue und man mich fragt, glaubst du, dass du eine Outperformance bis dahin erzielt hast, in 20 Jahren immer noch, dann sage ich einfach, ich weiß es nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Kann das nicht mit Sicherheit sagen. Das ist ja auch teilweise davon getrieben, von der eigenen Gesundheit, von der eigenen mentalen Stabilität. Das kann ja alles einen Einfluss haben, ja. Oder keine Ahnung, du bist freitags auf einem Geburtstag, trinkst ein Bier zu viel und fängst an zu traden oder so. Das kann ja auch alles passieren. Ja? Also von daher, wir müssen das nicht irgendwie immer so darstellen, als sei das 100% sicher, dass wir mit so einer Strategie eine Outperformance erzielen. Aber ja, dieses apodiktische Formulieren von Gerd Kommer nervt mich auch. Ja, als hat das absolut ausgeschlossen. Und Buffett sei die Anomalie. Aber ich muss mir den Podcast nochmal anschauen. Patrick, du hast mir das letztes Jahr noch beschrieben. Du kannst mir vielleicht mal den Link schicken. Genau. Dann von Poldis Bank. Moin ihr zwei, vielen Dank für die Folge. Emco klingt erstmal interessant, kann das Sven auch gut folgen. Erstmal sehen, was der Kurs jetzt macht. Das war ja quasi so Svens Resümee davon. Scheint ja schon etwas Langfristigeres zu sein und kann ich es nicht gut einschätzen. Sunnywave ist ja jetzt interessant. Ihr seht die Zahlen recht gut und bestätigend, der Kurs spricht diese Woche eine andere Sprache. Da gucke ich Montag nochmal genau ein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Sunnywave hat es gerade schwer. Obwohl ich das positiv gewertet habe, weil nicht noch was nachkam. Aber klar, sie sind am unteren Ende der ursprünglichen Guidance. Vielleicht ist das der Fokus. Und es ist halt ein bisschen so Unsicherheit jetzt gerade dazugekommen. Ne? Also das mag die Börse nie, wenn irgendwie so gefühlte Unsicherheit da ist. Das können sie halt im Prinzip beseitigen mit sehr positiven Zahlen, die jetzt vielleicht im nächsten Quartal kommen. So würde ich das sehen. Ja, und zu Emco, ich weiß nicht, ob das langfristig ist. Also, ich habe in den letzten, ich meine, ich teile ja sehr viel über Emco in den letzten Tagen auf Twitter, weil ich auch jeden Tag neues Research mache zu der Aktie, zum Thema komplexe Aktie oder Rechercheaufwand. Und es interessiert ja keinen. Also ich habe noch nie weniger Likes für Tweets bekommen, muss ich auch sagen. Oder auf Substack für das, was ich da geteilt habe. Aber mit jedem Aspekt, den ich gelesen habe, wurde die Aktie mich spannender. Vor allem mit dem Nuklearbereich. Wir haben da zig Unternehmen, die Zulieferer sind für diesen SMR-Bereich, also Small Modular Reactors in USA. Und die werden jetzt ja relativ schnell gebaut. Bis Juli 2026, also dieses Jahres, sollen ja 3 kleine Reaktoren, Testreaktoren schon fertiggestellt sein. Und danach könnte wirklich die Kommerzialisierung für diesen gesamten Bereich eintreten. Und das wäre ja auch der Proof of Concept, dass die wirklich innerhalb von 2 Jahren fertige Reaktoren bauen können, die zwar noch nicht ans Netz angeschlossen sind, aber schon eben theoretisch Energie produzieren könnten. Und das ist eben das Spannende. Und diese eine Sparte von Emco, die ja sowohl hinsichtlich der Pumpen wegen den Kühlkreisläufen und auch viel wichtiger den Heat Exchangern profitiert, die ist so ein bisschen verdeckt von dem Rest. Und ich glaube oder bin mir sehr, sehr sicher, dadurch, dass sie gesagt haben vor ein paar Tagen auf dieser Konferenz, dass sie über 90% des Marktes beliefern, des Nuklearmarktes in Nordamerika, dass sie davon sehr, 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 sehr stark profitieren können. Und allein die Fantasie, dass dieses Segment nach oben gehen könnte, sollte schon so viel Druck nach oben auslösen, also Kursdruck nach oben auslösen, dass ich glaube, dass das vielleicht der relevanteste Part sein wird. Ich habe es auch in dem Pitch schon so dargestellt, dass das mich am meisten interessiert. Aber jetzt glaube ich sogar, dass es vielleicht irgendwann sich der Rest nahezu irrelevant werden könnte und nur noch über diesen Nuklearbereich geredet wird. Und da gibt es Aktien, die haben null Umsatz, also gar keinen Umsatz und sind mit 600 Millionen bewertet. Ja, oder teilweise gibt es welche, die haben 200 Millionen Umsatz und sind mit 6 Milliarden bewertet, nur weil sie Zulieferer für eine dieser 3 Unternehmen sind, die auch, glaube ich, alle börsennotiert sind. Müsst ihr mal gucken. Also 2 sind auf jeden Fall börsennotiert, die track ich auch, weil sie Zulieferer für diese Programme sind. Und das ist einfach eine Manie, die da teilweise schon gestartet hat. Und Emco Pittsburgh hat davon noch gar nicht so stark profitiert, weil alle eben auf diesen Stahlbereich schauen. Und dadurch, dass ich jetzt da gemerkt habe, das ist wirklich etwas, was jetzt sehr, sehr stark im Kommen ist in den USA, glaube ich auch tatsächlich, dass dadurch, dass sie sowohl bei diesem Bereich eine sehr langfristige Wachstumsaussicht haben, als auch bei dem Pumpenbereich für die Navy, haben sie gesagt, 30 Jahre. In den nächsten 30 Jahren gehen sie davon aus, dass dieser Bereich halt sehr stark gefragt sein wird. Glaube ich auch, dass der Verkauf des Stahlsegments sogar ein bisschen wahrscheinlicher geworden ist. Weil das ist halt eine Aussicht, mit der du arbeiten kannst. Wenn das Management nicht zu konservativ ist, dann würden sie das wahrscheinlich machen. Weil sie zwei Segmente haben, die super stark in den nächsten Jahrzehnten profitieren werden. Und es würde halt viel Volatilität aus den Earnings rausnehmen. Übrigens, jetzt am Dienstag ist die Abstimmung zu den EU Steel Safeguards. Die könnt ihr dann auch live anschauen, die Abstimmung. Wir haben jetzt ja letztens schon eine böse Überraschung erlebt im EU-Parlament, wo keiner mehr mit gerechnet hat, hinsichtlich Mercosur. Deswegen, vielleicht gibt es auch hier eine böse Überraschung. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass wir die nicht sehen. Also, bin mal gespannt, was der Kurs macht, ob er überhaupt was macht nach der Abstimmung. Weil für mich ist das eigentlich schon relativ safe. Und ich glaube, für alle anderen auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute krass dagegen sind. Außer sie haben die Downstream-Steel-Lobby an ihren Hacken. Dann kann das schon sein. Also das, okay, vielleicht soll ich es nicht so unumstößlich formulieren. Also wir schauen jetzt einfach mal, wir warten Dienstag ab. Ich bin aber eher optimistisch. Genau. Und ich kann auch gut damit leben, dass es bislang nicht so viele Leute interessiert hat, weil das hat mir dann Gelegenheit gegeben, nochmal nachzukaufen, auch zu Preisen, die ganz okay waren. Und ja, ansonsten schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann hat Pauli noch gesagt, ja, nochmal zur Performance. Mir bringt es nichts, die öffentlich zu machen, eben genau aus den genannten Gründen. Die Risiken sind hoch. Ich möchte derzeit niemanden animieren, das so zu machen wie ich, weil ich die Downside kenne. Klar, in meiner Euphorie habe ich sehr ausgewählte Personen mal in meine Entwicklung gesteckt, aber die können eben auch damit umgehen. Natürlich sehe ich mit Optionen auch nachhaltig größere Chancen. Dazu muss man aber auch auf die richtigen Basiswerte haben. Dazu muss man auch die richtigen Basiswerte haben und die bleiben natürlich nicht immer dieselben. Man ist natürlich flexibler, aber man muss die Risiken kennen und scheinbar auch mal erlebt haben. Ja, Pauli, wir diskutieren ja hin und wieder auch privat, deswegen weiß ich natürlich genau, was du meinst. Ich würde auch niemandem sagen, hey, mach das so wie der Pauli, aber ich sage ja auch immer, mach das nicht so wie ich. Ja, es ist gar nicht so umsetzbar für die meisten Leute. Und wichtig ist ja, dass man selbst funktioniert. Dann gab es von dem Christfried Weigel noch einen Kommentar zu Amco Pittsburgh, der sagt hier, bei Amco Pittsburgh, Minute 55, eher diminishing marginal returns, Doppelpunkt, die Erweiterung führt zu einem Fixkostensprung und damit zu kurzfristig zu geringeren Margen, bis die zusätzliche Kapazität ausgelastet ist. Absolut korrekt, Christfried, hast du 100% recht. Hätten wir vielleicht an dem Punkt, oder hätte ich an dem Punkt genauer rausstellen müssen, was ich gesagt habe, ich habe ja aufgezählt, es gibt neue Sales-Leute, die das machen, es gibt allgemein neue Arbeiter an den Fließbändern, es wurde teilweise, Maschinen wurden erneuert und sowas. Das ist ein großer Aspekt, aber wenn halt eine Kapazität erweitert wird, hast du diese, ich glaube auf Deutsch heißt es sprungfixe Kosten, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, so halb habe ich schon in meinem Studium noch in Erinnerung, sprungfixe Kosten, da habt ihr einfach einen neuen Sockel und dann muss die Kapazität ausgelastet werden, bis dann eben dieser Kostensockel abgefangen ist. Das ist natürlich absolut korrekt, aber ich habe mich auf die anderen Bereiche halt noch bezogen, sprich neue Maschinen, dann steht die Blender stehen logischerweise kurzzeitig still, dann habt ihr neues Personal, das eingearbeitet werden muss und sowas. Das war nur der Punkt, weil wir hatten da sehr viel in verschiedenen Businesses, die haben, sowohl bei Buffalo Pumps, wo jetzt übrigens letzte Woche die Maschinen von der Navy kamen, die letzten Maschinen, die ja dann auch die Kapazität noch erweitern könnten, oder was heißt könnten, die werden dann logischerweise mehr Kapazität haben und mehr Pumpen produzieren können für die Navy. Aber diese ganzen Aspekte sind ja teilweise auch eben, haben einen Erfahrungswert, der dann sich erstmal einstellen muss und eben auch durch die Downtime und sowas habt ihr logischerweise auch mal Kosten in einem Jahr, die am nächsten Jahr dann nicht mehr auftreten, während die Maschinen halt ausgetauscht wurden und so weiter. Aber nein, du hast dahingehend natürlich absolut recht, das stimmt. Genau, das war's, glaube ich, an Kommentaren. Bin nach wie vor sehr dankbar für die reichhaltigen und auch qualitativen Kommentare. Bitte gerne weitermachen damit. Also es macht mir besonders viel Spaß, solche Sachen zu lesen und auch die kritischen Punkte, die ja teilweise genannt werden, leiten mich auch immer dazu, nochmal nachzudenken, wie ich das hier kommuniziere und entsprechend auch darstelle, weil natürlich hast du irgendwo auch eine kleine Vorbildfunktion. Deswegen muss man immer darauf achten, dass man die Sachen halt auch korrekt darstellt. Und da fand ich zum Beispiel den Kommentar von LEDX Hunter sehr gut, um das aufzugreifen, die Thematik mit den Errors of Emission. Und was mir auch positiv auffällt, ist, dass so viele von euch auch wirklich, ich sag mal, auf einem hohen Level argumentieren. Zum Beispiel auch hier von Autark, der Kommentar, den wir bei der letzten Folge vorgelesen haben, den fand ich super. Da habe ich noch häufiger drüber nachgedacht. Also in diesem Sinne, so, ich kriege jetzt in 18 Minuten meine Fastnachtsleute hier zu Besuch und bevor ihr denkt, wir saufen uns dazu, nein, wir haben heute tatsächlich nur Arbeit bis ca. 17, 18 Uhr und dann vielleicht trinken wir dann noch ein Bier, aber ich glaube, wir sind alle froh, wenn es der heutige Tag vorbei ist. Es ist immer sehr, 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 sehr viel Aufwand und Aufregung und unsere Sitzung ist am 7. Februar. Wir haben also nicht mehr viel Zeit. Genau, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen, auch wenn es mal was ganz, ganz anderes war, was wir so sonst nicht haben, in der sage ich mal, aus dieser Ecke, wo es einfach mehr um die Story geht und nicht unbedingt um konkrete Catalysts oder konkrete Margen und sonst irgendwas, ist ja auch mal was anderes, würde ich sagen. Ne? Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu.